Wir wollen starten mit dem nächsten Ich Bin-Wort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Ich Bin-Wort vorher, was wir hatten, war Ich bin die Auferstehung und das Leben. Auferstehung und das Leben sind ja zwei so recht abstrakte Begriffe. Hier haben wir eigentlich nur den Weg als schnellverständlichen Begriff. Das andere sind so mehr Wahrheit, Leben. Ja, so übergeordnete Begriffe, um nicht zu sagen, philosophische Begriffe, um die man sich schön zanken kann, ohne jemals damit fertig zu werden. Ich fange mal einfach so ganz locker an. Aber unser Herr hat sich was dabei gedacht, dass er sich auf diese Weise vorstellt, sowohl indem er sagt, wie die Auferstehung und das Leben, als auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir werden uns jetzt einmal einen Moment Zeit nehmen, dass wir hier genau reingucken. Hier ist der Budapester Dom und über dem Portal, da zeigt der Pfeil hin, Ego sum via veritas e vita. Ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Das ist schön und das finden wir an mehreren Stellen. Interessanterweise finden wir immer nur den ersten Teil dieses Vers 6 aus Johannes 14. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Weg, Wahrheit, Leben. Ich denke, das ist zunächst mal überhaupt nichts Frommes und Besonderes. Das ist einfach nur was Religiöses. Jede Religion redet über irgendeinen Weg. Und jede Religion hat Vorstellungen darüber, was auf der Erde zu tun und zu lassen ist. Und dieser Weg, der ist von der Zielvorstellung in der jeweiligen Religion geprägt. Denn irgendwo soll dann dieser Weg und dieses Verhalten hier auf der Erde hinführen. In der Regel sind das Zeiten dann nach dem Tod. Und über die Wahrheit. Es gibt keine Religion ohne Wahrheit. Jede Religion sagt, ich habe die Wahrheit gepachtet. Hört auf mich, was ich hier sage, ist das Richtigste. Ihr merkt schon an meiner Formulierung, das Richtigste, entweder es ist richtig oder richtiger geht nicht. Das ist, ja, ich will das nicht respektlos sagen, aber mit welcher Vehemenz Einzelne auftrumpfen und was sie dann dafür zu bieten oder zu tun empfehlen, manchmal ist man richtig froh, dass man noch Schutzfeld gehört. Ne? Das Leben. Ja, mit dem Leben ist es schon etwas schwieriger. Die Religionen gehen sehr unterschiedlich damit um. Sehr, sehr unterschiedlich. Die meisten Religionen vermitteln irgendeine Vorstellung davon, wie das Leben davor bewertet wird und dann infolgedessen der Tod, nach dem Tod, wie sieht es dann aus? Das Leben hier auf der Erde und der Gehorsam, nur diese Religion für die richtige zu halten, hat immer irgendetwas mit dem Leben nach dem Tod zu tun. Wie das Leben aussieht und wie das genau verbunden ist, das Verhalten hier und dann meine Existenz nach dem Tod, das ist sehr schillernd und teilweise schwer, das überhaupt nicht zu verstehen. Es werden irgendwelche Hoffnungen geschürt. Und es ist schon anstrengend, wenn man sich das einmal in Ruhe anguckt. Es gibt ja einige gute Bücher dazu, damit wir das auch nicht alles komplett selber nachlesen müssen. Also, Weg, Wahrheit, Leben an sich, das sind keine besonderen Prädikate. Das findet man überall. Das findet man vielfach. So, da ich die Predigt nicht halten wollte, haben wir einfach dieses Bild hier geschickt. Nein, es war etwas verkürzt dargestellt. Er ist hier und kann es richtig stellen. Am Altenberger Dom gibt es eine Säule, da steht eine sakrale Figur drauf. Und hier ist dann eben schon der Text, den wir auch in der Bibel haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6, der erste Teil. Und hier ist er komplett wiedergegeben. Bevor ich dieses Bild hatte, hatte ich dieses Bild. Das ist die Wandbestattung in der Eingangshalle der Lungenklinik in Hemer. Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich denke, es ist eine schöne Aussage. Eine klare, gute Aussage. Aber was genau bedeutet das? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann müssen wir auch den zweiten Teil dazu lesen, denn sein Ich Bin-Wort ist an der Stelle nicht zu Ende. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Punkt. Jetzt ist das gesagt, was unser Herr gesagt haben wollte. Was sagt er eigentlich mit diesem Ich Bin-Wort, was er nicht schon vorher den Jüngern mitgeteilt hat? Ich hatte es gerade schon ganz kurz angerissen. Im vorherigen Ich Bin-Wort hatte er vorher, kurz vorher, also in dem Erlebnis, die Jünger mit ihrem Herrn hatten, war das zeitlich ziemlich dicht davor. Da hat er nämlich gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer nicht glaubt, wird leben, auch wenn er nicht gestorben ist. Also zum Thema, was Jesus zur Leben sagen wollte, hatten wir zumindest schon mal ein Ich bin und gehört. Was war also jetzt das Besondere und das Neue? Und ich glaube, der Textzusammenhang, der gibt uns sehr gut Aufschluss darüber, was unser Herr jetzt mit diesem, ja, ich darf es einmal Dreierwort nennen, seinen Jüngern ganz speziell sagen wollte, in der Situation, in der sie sich auch da gerade befinden. Wir lesen jetzt zunächst einmal Johannes 14, die Verse 1 bis 6.
Ohne Jesus kommt niemand zu Gott. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst.
Kein Moment, stopp. Habt ihr den Schieber unten angeschoben? Sprech einmal, ganz kurz rein. Ja, ist er.
Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigt sich Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin könnt ihr. Mein Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.
Ja, herzlichen Dank. Da haben wir den Teil, der zu dieser Aussage, diesem Redewort führte. Ich fange noch einmal vorne an von dem Text, den ihr gelesen habt. Und ich wiederhole noch mal den Vers 1. Seid nicht bestürzt, einen Moment, da ist es, und habt keine Angst. Ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Unser Herr sieht die Situation der Jünger. Sie haben Angst. Und dann sagt er, ich fange jetzt mal hinten bei diesem Satz an, oder bei dieser Aussage in Vers 1, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Jetzt müssen wir uns mal Folgendes vorstellen. Ihr wollt nach Kiel und ich will euch helfen, nach Kiel zu kommen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann frage ich dich, glaubst du mir, dass ich dich mit meinem Auto nach Kiel fahren kann? So, die Antwort, die du dann geben kannst, ja oder nein, meinetwegen noch ein Zusatz, ist zunächst mal ganz unverbindlich. Die Tatsache, dass du mir glaubst, dass ich das kann, heißt ja noch lange nicht, dass du bei mir einsteigst und dass ich mit dir da hochfahre. Würde ich meine Frage deutlich konkretisieren und einladen, würde ich sagen, vertraue dich mir und meinem Auto an. Ich kann dich jetzt nach Kiel fahren. Und du sagst, ja, ist gut. Oder? Dann wird es nämlich ernst. Traue ich dir wirklich? Nee, ich fahre lieber Bus und Bahn. Lieber 8 Stunden Maske als 4 Stunden mit Uwe. Ja, wie auch immer. Wir merken, die Verbindlichkeit dieser zwei Fragestellungen ist etwas anders in unserem Sprachgebrauch, muss man dazu sagen. Und wenn unser Herr sagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich, für einen Juden war es, also einen Juden, der das Recht hatte, sich auch religiöser Jude zu nennen, war es völlig unstrittig, dass er Gott glaubte und vertraute. Aber ihm, Jesus zu glauben und sich Jesus anzuvertrauen, das war nur zunächst mal seinen Jüngern vorbehalten. Denn das Vertrauen des Volkes der Juden, die hatten ihn als Messias abgelehnt. Die glaubten weder an ihn, in unserem Sprachgebrauch glauben, dass das richtig ist, dass er der Messias ist, noch vertrauten sie ihm. In dieser Situation sagt Jesus, so wie er Gott den Vater selbstverständlich vertraut, so wie ihr ihn vom Alten Testament erkennt, wie er ihn durch mich kennt, genauso dürft ihr mir vertrauen. Und ich denke, auch wenn Glaube richtig übersetzt ist von den Vokalen des Urtextes her, aber das Wort Vertrauen hat hier auch in einer übersetzten Bedeutung, aber genau die Bedeutung, die Jesus mit diesen Worten bei seinen Jüngern erreichen wollte. Die Jünger mussten sich entscheiden. Vertraue ich ihm genauso wie dem Vater? Er hat immer gesagt, wer mich sieht, wer mich sieht, sieht mein Vater. Er spricht also dagegen, ihm auch so zu vertrauen wie dem Vater. Es wurde eine aktive Entscheidung der Jünger gefordert. Und sie mussten für sich festmachen, ich will Jesus vertrauen. Dann kommen wir zum ersten Teil dieses Vers 1. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Jesus möchte seine Jünger ermutigen. Er sieht ihre Angst. Trotz ihrer Angst, die sie haben, müssen sie das, was jetzt auf sie zukommt, durchleben. So wie Jesus seinen Weg zum Kreuz aufgeben musste, und Gethsemane hat ihm ja auch sehr viel abverlangt, und dass er nicht einfach sagt, ach, mach ich mal eben, das wissen wir sehr wohl. Aber unser Herr, und das Zeugnis ist nachher in Hebräer 12, Vers 2 aufgeschrieben, unser Herr denkt und lebt vom Ziel her und ist damit hier auch gleichzeitig ein Vorbild. Hebräer 12, Vers 2, Jesus achtete die Schande des Kreuzes für nichts, um der vor ihm liegenden Freude willen. Und dass das Kreuz nicht mal eben Müll rausbringen oder irgendeine Aufgabe zur Erledigung ist, ja, die wir vielleicht nicht gerne machen, aber dann machen wir sie halt. Nein, nein, das Kreuz war was. Der Sohn Gottes, der immer mit dem Vater eins war, musste in Opposition gehen, also richtig im Streit. Er wurde zur Sünde, sagt die Bibel. Und Gott hasst die Sünde und Gott duldet keine Sünde. Also hat er in dem Moment auch seinen Sohn nicht geduldet. Die gesamte Wut Gottes, die sich eigentlich gegen uns gerichtet hat, weil wir meinten, wir könnten Gott ebenbürtig auftreten. Der ganze Zorn Gottes hat sich auf Jesus konzentriert. Und das wusste Jesus. Und er war nie mit Gott im Uneins oder irgendetwas. Aber da, wo er sich Zeit zur Sünde machte, das wurde so uneins wie noch was. Also unser Herr hat einen wahnsinnig schwierigen Weg vor sich, als er das zu seinen Jüngern sagt und sie ermutigt. Aber um der vor ihm liegenden Freude willen. Um der Freude willen, dass er uns errettet kann und mit uns einmal im Himmel sein kann. Deswegen hat er das erduldet. Und ein Stück weit erwartet er das jetzt auch von seinen Jüngern. Er sagt nicht, habt keine Angst, findet das alles gut, ist nicht schlimm. Macht ein paar fromme Sprüche, klappt schon. Nein, das war eine Angstsituation. Ein Petrus im Innenhof des Synedriums, die hatten Militärmacht. Wenn der entlarvt worden wäre als Verfolger Jesu, wäre der vielleicht am vierten Kreuz daneben gestorben. Es ist nur zur Verlockung gekommen. Das war Lebensgefahr. Also was sie hier vor sich hatten, das war kein Spaziergang. Und dann macht Jesus weiter im Text, und den sehen wir uns jetzt an, die unterste Zeile hier. Auf das gemeinsame Ziel weist er hin und will sie ermutigen. So wie er vom Ziel her denkt, dass er am Kreuz sich einer Schar seiner Kinder erkauft, durch Errettung, dadurch, dass sie seine Kinder werden können, überhaupt, macht er weiter und will jetzt seine Jünger ermutigen. Und er sagt ihnen in den nächsten zwei Versen folgendes.
Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin.
Danke. Der unterstrichene Teil, also der letzte Teil hier in Rot, wird das immer noch unterstrichen, denn wenn man es dann schwarz-weiß ausdruckt, weiß man auch, was farbig ist. Das ist nämlich sein Ziel, das Zusammensein mit dem Jünger. Das ist auch die vor ihm liegende Freude, diese Sicht, wo ich bin, werden auch meine Leute, meine Kinder sein. Wer da ankommt, der hat das Leben, weil er nicht bei Jesus dem Leben ankommt. Und einen Vers, den wir jetzt heute in dem Zusammenhang nicht lesen, ich ziehe ihn trotzdem mal hinein, das ist von Kapitel 14, der Vers 19b, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Es gibt Todesanzeigen, da steht das drauf. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Aussage. Wenn es um den Tod geht, da können wir nicht viel diskutieren. Da gilt es wirklich zu glauben, und zwar das Richtige zu glauben. Wenn Jesus sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Hier ist die Betonung bei Vers 19b auf Leben. Und in dem Vers, den wir gerade gelesen haben, 14 Vers 3, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Jetzt gehen wir mal zusammen auf den Friedhof. Links im Eingang von einem Friedhof in Volmarstein steht ein Hinweis, und zwar mit diesem großen Stein, der steht, wenn man reinkommt, direkt links. So, dieser Stein macht einen stabilen Eindruck, der etwas zusammenhält. Trotzdem ist in der Mitte erstmal Leere. Und da steht ganz unten auf diesem Stein in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Dann ist 14, Vers 2. Und ich denke, wenn man auf einen Friedhof geht, dann hat man auf einmal ein Wahnsinnskontrastprogramm. Ja, hier bringt man jemanden zu Grabe, der dann nachher wieder zu dem Material, erstmal wird sein Körper, wird zu dem Material, woraus er geschaffen ist. Und das ist eine Stimmung, wenn man den Friedhof betritt und jemanden beerdigen muss, das schnürt einem die Luft ab. Also ich meine Beerdigungen so gut wie es geht. War als Kind öfter dabei. Bis heute kann ich mich da überhaupt nicht mehr anfreunden. Obwohl ich sehr gut glaube, dass der, der dort beerdigt ist, wenn er an Jesus Christus glaubt, einmal auferstehen wird. Aber der Moment bis dahin, das schnürt einem die Luft ab. Das ist normal, das wird auch so bleiben. Und Paulus sagt, okay, klar, der Tod ist der letzte große Feind. Das ist er. Aber er gehört dazu und wir können ihn jetzt noch nicht überwinden. Und ich denke, bei all diesem Mut darf man eines wissen, denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, haben viele diesen Satz missbraucht. Missbraucht deswegen, denn es gibt eine ganze Reihe von Denkrichtungen oder Leuten, die fromm daherkommen, aber die sagen, viele Wohnungen, das besagt, dass eben viele Wege zu Gott möglich sind. Hauptsache, ich glaube an was Höheres, Hauptsache, ich schade keinen Mitmenschen. Irgendwie wird Gott im Rahmen seiner Gerechtigkeit mich schon verhelfen. Eine der extremsten Denkrichtungen ist die der Versöhnung. Viele Wohnungen heißt, alle Menschen haben da Platz. Alle Menschen will Gott. Ja, ist ja auch für alle gestorben. Ne? Das stimmt. Gottes Liebe bringt mich nicht in den Himmel, nur sein Opfer. Aus lauter Liebe ist Jesus ans Kreuz gegangen. Aber wer dieses dort geschehene Opfer annimmt, wird für lauter Liebe Gottes vor Gott als ein Richter erscheinen und Gott ist ihm der Richter und nicht der liebende Vater. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und der Teufel hat nichts lieber, als dass wir aus lauter Rücksicht auf alle, irgendwie kommen schon alle in die Welt. Und Gott ist ja lauter Liebe und er kann ja gar nicht anders als uns. Bei so vielen Wohnungen soll die denn leer stehen? Die Gedanken sind teilweise ganz wild, ich will sie hier auch nicht weiter ausführen. Unser Ich Bin-Wort, gleich in Vers 6, sagt komplett etwas anderes. Und es ist gerade in Teil 2, den man fast nirgendwo abgedruckt findet, an keinem Stein, an keiner Kirche. Niemand kommt sofort da, das tue ich nicht. Das ist die Aussage. Aber sie ist mit Trost belegt. Sie ist mit Trost belegt. Wir lesen zunächst einmal weiter, und zwar die Verse 4 und 5.
Die Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach dem Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden?
Danke. Das klingt erstmal so, als wenn Thomas eine Gegenfrage stellt. Aber wenn wir genau hingucken, nein, er stellt keine Gegenfrage, er widerspricht. Thomas spricht hier letztendlich dann am Ende in einer Frage offen seinen Zweifel aus. Und Jesus antwortet dann gleich in Vers 6 mit dem Ich bin Gott. Und ich möchte einmal ganz frech fragen, hätte ich überhaupt heute eine Predigt über dieses Ich bin Gott, wenn Thomas seine Klappe gehalten hätte und nichts gesagt hätte, dann wäre der letzte Satz, nämlich das nächste Ich bin Gott, vielleicht nie gesagt worden. Oder zumindest nicht in dem Zusammenhang. Jesus hätte seine Botschaft immer rüberbekommen, aber Anlass war hier für diese Formulierung, dieses Ich bin Gott, die offen geäußerten Zweifel eines Thomas. Und dann lesen wir das noch einmal.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Danke. Und das sehen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Ich bin erstmal ein Schnelldurchgang und dann etwas im Einzelnen. Ich bin der Weg. Und die Aussage, der Weg, heißt, es gibt keinen anderen. Ich bin der einzige Weg zu Gott, zu dem Vater im Himmel. wer zum Vater im Himmel kommen will, nur durch mich. Und das sagt er den Juden, den Jüngern, die Juden sind. Und einen Vater im Himmel, den kannten sie. Und jetzt sagt unser Herr, ich bin der einzige Weg dorthin. Ich bin der einzige Weg. Hab keine Angst. Aber ich bin der einzige Weg. Dann geht es weiter. Ich bin die Wahrheit. Und das könnten wir so zusammenfassen, indem wir sagen, alles, was mich und meine Lehre ergänzt oder davon etwas weglässt, ist nicht von meiner Autorität gedeckt. Und hier müssen wir genau einmal überlegen, auch ergänzt. Wenn unser Herr etwas nicht fordert, wir tun aber so, als wenn das nötig wäre, weil wir sonst unserem Gott nicht gefallen, dann bewegen wir uns nicht mehr in der Wahrheit. Die Folgen lassen wir jetzt einmal offen. Aber zunächst einmal stehen wir außerhalb dessen, was Gott sagt. Das sollten wir uns klar vor Augen halten. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit bezieht sich auf viele Bereiche. Wir sind ja gerade dabei, die Ethikreihe zu machen. Auf die ethische Wahrheit. Da hat Gott etwas gestellt, was er geschaffen, was er außerhalb unserer Diskussion stellt, auch im Bereich der Ethik. Aber zunächst einmal in diesem Zusammenhang geht es darum, dass wir wirklich den Weg finden, der in Jesus zu Gott führt. Nämlich mich, den alleinwahren Gott, den er ihn gesandt hat, zu erkennen. Und das sagt Johannes nachher, drei Kapitel weiter, in der hohepriesterlichen Gebet, Vers 3. Ja, das ist das ewige Leben, dass du dich und den, den du gesandt hast, erkennst. Das ist das ewige Leben. So sieht der Weg aus. Wie das Erkennen im Einzelnen sieht, schauen wir uns gleich an. Noch einmal wiederhole mich hier, so wie auch bei der Ethik, auch bei diesen Fragen. Die Wahrheit steht fest, sie ist nicht von Menschen zu definieren. Das heißt, wir können noch so viele schlaue Köpfe haben. Und im Bereich der Philosophie und in der ganzen Diskussionsrunde gibt es ja teilweise wirklich brillante Denker. Aber was nützt das brillanteste Denken? Was nützt der beste Scharfschütze, wenn das Ziel nicht trifft? Ja, der kann noch so gut schießen. Wenn er daneben schießt, kriegt er keine Punktzahl. Ende. So, und genau so ist es hier. Es ist wichtig, die Wahrheit gilt es zu erkennen, nicht zu definieren. Die Wahrheit gilt es zu erfassen und zu glauben, anzunehmen und Gott zu vertrauen. Und nicht, ich kenne sie. Oder, ich habe sie mal gehört, in der Bibel steht und jetzt modifiziere ich. Heute Morgen auf dem Weg hier rüber, da habe ich mich noch köstlich geärgert, ich habe das Teil ausgelassen. DDR 5 und dann, was alles in der Bibel. Die Bibel ist ein tolles Buch, eine tolle Anleitung. Ja, aber sie gibt eben nur Ansätze. Und, ja, die enthält Wahrheit und ist nicht die Wahrheit. Ja. Und bevor ich mich da noch mehr aufgeregt habe, habe ich dann ganz schnell, endlich schneller dahin gefahren, und uns gerade wieder ausmachen. Ergebnis ist, wir sind so durchtränkt damit, dass wir Wahrheit finden müssen. Wir haben die Bibel und wir müssen versuchen und das irgendwie finden wir es vielleicht dann doch noch. Warum machen wir es denn nicht so einfach, wie Gott es macht? Er sagt, das ist die Wahrheit. Punkt. Ja, der biblische Kanon ist nachher entstanden. Ja, es gab auch schon vorher Glauben. Und, ja, aber ist das ein Problem? Gott offenbart sich uns deutlich. Ja, die eine Schriftstelle ist anders gemeint als die andere. Wenn ich sie beide zusammennehme, kann ich sehr wohl Gottes Geist befinden. Hier heißt es doch nicht, dass das Buch die Wahrheit ist, sondern so, wie Gott sich uns offenbart. Und er offenbart sich nur durch die Lehre der Apostel und Propheten. Und die Briefe sind zusammengetragen und die Briefe machen aus die Bibel. Den aufgeschriebenen Teil der Wahrheit. Dann kommt Gottes Geist dazu und ich darf erkennen, was er will. Die Wahrheit steht fest. Die muss ich nicht suchen. Die muss ich suchen. Die muss ich nicht definieren. So. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin das Leben. Ich bin der Ursprung alles Lebens. Allen Lebens. Und jetzt drehe ich den Vers, ich hätte ich besser reingeschrieben, vergleiche Johannes 5, Vers 12. Der Johannes 5, 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und jetzt habe ich diese Worte meinem Herrn in den Mund gelegt. Wer mich hat, den Sohn Gottes, hat das Leben. Wer mich, den Sohn Gottes, nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist der Punkt. Ich brauche diesen Jesus. Wenn sein Blut nicht für mich redet, habe ich Gott nichts entgegenzustellen. Und Gott wird nicht sagen, den Uwe kenne ich, der war so oft ein Schutzheld, der hat so brav da mitgemacht, oder was weiß ich nicht alles. Das auf, das auf die Mitte Gott sagen, auf das Zentral. Wir lesen noch einmal den Vers 6.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Ich habe ja gerade schon Ansätze davon gehabt, wie viel man sich darüber ärgert, über diesen absoluten Anspruch. Wenn man einmal eingibt, Weg, Wahrheit, Leben und lässt es dann durchs Internet, also Google laufen, dann wird man mehr Artikel finden, die sich über diesen Absolutheitsanspruch ärgern oder sagen, so eng darf man das nicht sehen, als Leute, die ganz kontinuierlich sagen, jawohl, so ist es, darüber freue ich mich. Und es begann in unserer Denkweise hier in Deutschland ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Epoche der Aufklärung. Und da gab es eine ganz starke Gegenbewegung, das, was die Kirche da immer lehrt. Und hatte die Kirche damals einen großen Nachteil. Sie war die einzige zugelassene politische Opposition und die hat sich natürlich auch in vielen nicht religiösen Dingen verzettelt und da Machtansprüche erhoben wie ein Pseudopolitiker oder Politik. Dadurch konnte man der Kirche vieles vorwerfen. Eins hat sie aber nie in Frage gestellt, diesen Vers. So, und dann gab es in der Zeit von Gotthold Ephraim Lessing ein Stück Nathan der Weise und das enthält eine Ringparabel. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber das war diese ganze Geschichte, ja? Islam, Judentum und Christentum, das ist alles gleichwertig. Das ist die zentrale Aussage. Und man muss doch tolerant sein. Und was davon richtig ist, im Zweifelsfall entscheidet sich das erst nach dem Tod. Und das ist entscheidend. Damals war dieses literarische Stück nicht das Bedürfnis, hier ein tolles Meisterwerk hinzulegen, vielleicht auch. Aber es war auch eine Antwort auf den damaligen Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Böse. Und das Entscheidende ist, hier begann dann diese Glaubenskriege. Dieses Intolerante der Kirche. Ihr müsst viel toleranter sein. Und seit der Aufklärung ist Toleranz eines der zentralen Stichworte. Heute ist es mehr in Pluralismus übergegangen. Aber letztendlich, wenn einer sagt, das ist die Wahrheit. Aber lasst es uns doch bekennen, wir glauben das. Und ich denke, wir merken, was das auch für ein Gegenwind ist. Und diese damals schon propagierte Toleranz, das waren keine offenen Kriege, das hat man dann eben über Literatur und Theaterstücke gemacht oder was auch immer, das wurde ja auch aufgeführt. Diese Toleranzgedanke, der Mensch, Humanismus ist das oberste Maß, alles andere irgendwie, wenn es nicht schadet, ist es erlaubt. Das hat sich bis heute festgesetzt. Wahrscheinlich kennen wir das nicht über solche umfangreichen Stücke. Wir kennen wahrscheinlich mehr diese Begriffe, jeder soll nach seiner eigenen Fasson beseligt werden. Links ist das, was man im Internet dazu finden kann. Da hat der Friedrich II. Oder der alte Fritz, wie er nachher hieß, jeder soll nach seiner Fasson beseligt werden. Und ich kannte eine ältere Dame, da war ich Schüler zu der Zeit, die sagte immer, tue Recht, scheue niemand. Und wenn ich das Richtige tue, brauche ich niemanden zu fürchten, auch Gott nicht. Ja, wir merken, was Toleranz, die mit Sicherheit inzwischen im menschlichen Bereich eine gewisse Berechtigung hat, aber hier an Schwierigkeiten bringen kann. Wir machen weiter. Die Wahrheit gilt es nicht zu definieren, sondern zu erkennen. Der allein wahre Gott, der sich uns in der Bibel zu erkennen gibt, der will, dass jeder Mensch sowohl ihn als auch Jesus als den Mittler zwischen uns Menschen und Gott erkennt. Und das lesen wir in 1. Timotheus 2, 3 bis 6 und das hören wir uns jetzt einmal an.
Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit.
Danke. Hier steht, was Gott will. Gott will uns nicht zwingen, irgendwas zu tun oder anzuerkennen, aber er will, dass wir freiwillig erkennen, was die Wahrheit ist. Und dass da einer ist, der mein Verhältnis zu Gott in Rede stellt, nämlich Jesus Christus, der sich als Lösegeld für viele gegeben hat. Das ist die Wahrheit. Das ist der einzige Weg. Und das ist der einzige Weg, der ein Ziel hat, das mit einem ewigen, lebenswerten Leben belohnt wird. Wir werden alle ewig weiter existieren nach dem Tod. Nur ob das in der Gottesferne sich ein Leben nennen sollte oder darf, das ist eine Frage. Eine berechtigte. Und es geht darum, wir müssen die Weichen stellen und wir müssen eine klare Entscheidung treffen. Wir haben ein Problem, wenn wir sagen, ach, ich warte noch. Gott gibt uns die Möglichkeit, während wir leben, diesem seinem Wort zu vertrauen. Und ja, das Problem, und wie finde ich das denn? Und ist ja alles so kompliziert. Ja, das Komplizierte ist nicht Gottes Wort. Das Komplizierte ist, dass mich Leute ewig ablenken, wenn wir was anders sagen. Das ist wirklich kompliziert. Ja, wenn ich irgendwas verstehen will, in einem Pult von Menschen, alle quatschen dazwischen, dann verstehe ich den, von dem ich was hören will. Den verstehe ich natürlich gar nicht. Ist klar. Ja, da muss man vielleicht mal mit der Faust auf den Tisch schauen oder auf den Ziel gehen. Je nachdem, Situation gibt es da unterschiedliche Lösungen. Wichtig ist eine Lösung. Ich muss mich entscheiden. Gott zwingt ihn nicht in den Himmel. Die Frage ist nämlich, ist er mein Weg, mein Leben, meine Wahl? Er wollte die Jünger damit trösten und bin zutiefst überzeugt, die Jünger haben das angenommen. Wie machen wir das? Und in Jeremia 29, 13 bis 14, dieses Grundprinzip Gottes gilt bis heute. Das lesen wir einmal, wie wir das finden können.
Denn die mich sucht, werde ich mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr.
Ja, danke. Also, wir haben nicht die Möglichkeit, darüber zu befinden, wie das alles aussieht. Aber wir haben die Möglichkeit, Jesus zu finden, ihm vertrauen und ihn anzunehmen. Das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Der erste Punkt ist, ich muss erkennen wollen. Und wer will, dem gibt Gott die Chance. Das verspricht er hier seinem Volk damals. Das wird im Neuen Testament an mehreren Stellen etwas anders formuliert, wiederholt. Das Prinzip ist das gleiche. Ich habe jetzt bewusst mal die alte testamentliche Stelle wegen der Formulierung genommen. Es gibt zu erkennen und dann gilt es auch nach dem Erkennen konkrete Schlüsse zu ziehen. Und das lesen wir in Johannes 1, die Verse 11 und 12.
Da kamen in das Reino, die seinen Namen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben.
Ja, danke. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt in der Diskussion. Ja, wir sind doch alles Kinder Gottes. Es gibt verschiedene Lieder, mal mehr, mal weniger ernst, die das aufgreifen. Nein, wir sind nicht alles Kinder Gottes. Wir sind nicht alle Kinder Gottes, sondern wir sind nur Gottes Geschöpfe. Und Kind Gottes werde ich erst, wenn ich mich entscheide, ihn aufzunehmen, ihn anzunehmen, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, wie wir das vorhin gehört haben, wie das von den Jüngern auch verlangt war. Und dann, wenn ich ihn im Glauben aufnehme, dann gibt er mir das Recht, Kind Gottes zu werden, da werde ich neu geboren, wie die Bibel sagt, das steht nicht in dem Vers, aber ich habe das jetzt hinzugefügt, weil das hier der Gesamtkontext aus der Bibel ist. Und dann bin ich ein Kind Gottes, was einmal im Himmel ankommt. Wenn das Kind Gottes nicht gehorsam ist, dann nimmt es Schaden, dann kommt es mit Schaden dort im Himmel an. Wenn das Kind Gottes gehorsam ist, dann wird es obendrein noch belohnt. Das sind Gottes Grundgedanken. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wir finden keinen einzigen Arbeitnehmer, der vorneweg ein Lebensgehalt vorneweg bezahlt und sagt, du kriegst das. Erst muss ich leisten und dann kriege ich das, was ich nach Arbeitsvertrag, was mir zusteht. Gott geht ein großes Risiko ein. Er sagt, jetzt bist du mein Kind. Am Anfang eines geistlichen Weges. Ich bin noch nahezu keinen Schritt gegangen, außer dass ich das angenommen habe. Und Gott sagt, du bist mein Kind. Ich verleihe dir diesen Status. Du hast in den Himmel, ich werde dich bei mir aufnehmen. Und ich glaube, das ist ein Vertrauensvorschuss, der vielleicht sogar fast Angst machen kann. Aber so geht Gott mit uns um. Er möchte, dass wir als seine Kinder auch leben. Tun wir das nicht, nehmen wir als seine Kinder Schaden. Das ist ein ganz anderes Thema. Und so wie Jesus seine Jünger ermutigt hat, jetzt kippt die Sache auf uns positiv rüber. So wie Jesus damals seine Jünger ermutigt hat, bevor er ans Kreuz ging, dürfen wir uns jetzt gegenseitig ermutigen. Sind wir seine Kinder, dann dürfen wir das hier in Anspruch nehmen und uns gegenseitig damit ermutigen. Das steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18, und die wollen wir jetzt noch einmal zusammen lesen.
Auf den Befehl Gottes werden die Stimmen des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen.
und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung.
Und jetzt kommt der feine, aber doch sehr riesige Unterschied. Keine Religion ist mir bekannt, die verspricht, dass ihr Gott oder der Sohn dieses Gottes die Gläubigen hier persönlich abholt. Keine Religion. Keine Religion. Jesus Christus, der Sohn Gottes, verspricht es. Er hat es nicht nur damals seinen Jüngern, Johannes 14, versprochen. Er verbirgt sich für unsere Hoffnung. Und dann wird das eintreten, was wir vorhin in Johannes 14 gelesen haben. So werden wir für immer bei ihm sein. Das ist ja hier auch nochmal in Vers 17 wiederholt. Und ich glaube, das ist das, was Gott seinen Jüngern sagen wollte. Er wollte ihnen Mut machen. Was jetzt kommt, wünscht sich niemand. Auch er nicht seinen Gang an das Kreuz. Und trotzdem, das ist nötig. Es geht nicht anders, weil das Gottes Plan ist. Und wir dürfen, wir, Jesus selber und auch seine Jünger, auch wir heute als Gemeinde, wir dürfen nach vorne vom Ziel sehen, vom Ziel her denken. Was uns hier an unangenehmen und anstrengenden Dingen widerfährt, das müssen wir nicht toll finden. Darum geht's nicht. Aber seid getrost und lasst euch nicht verängstigen. Und ich möchte es ergänzen und sagen, unser Herr verrät dieses Ziel. Dieses Ziel, dass wir bei ihm ankommen, nicht aus den Augen. Das ist das Entscheidende. Es wird nicht immer leicht hier, es wird anstrengend. Ich weiß auch nicht, was ich noch alles vor mir habe. Manchmal ist es auch gut, wenn wir nicht zu viel vorher wissen. Wir wissen aber eins, Gott steht zu seinem Wort. Und was möchte er, dass wir einmal bei ihm sind? Und das auf Dauer. Amen.